der Kämmerer überhaupt schon den Glauben mitbekommen, den Glauben an Jesus Christus? Bei uns ist das, wie gesagt, anders. Taufunterricht kommt vorneweg und mindestens ein längeres Taufgespräch mit Prüfung auf Herz und Nieren. Und zu meiner Zeit, als ich damals getauft wurde, wurde noch abgestimmt in der Gemeinde. Wollen wir ihn in die Gemeinde aufnehmen? Und dann kommt noch dieses hochnotpeinliche Zeugnis vor der Gemeinde. Das muss aber gar nicht so sein, das kann auch ganz freudig sein, weil man ja etwas von dem erzählt, was man erlebt hat. Denn Taufe ist ja in der Regel auf Aufnahme in die Gemeinde. Und weil das so kritisch ist, wurde auch etwa 100 Jahre später nach Lukas in unseren Text diese Geschichte noch ein Vers eingeführt. Das ist dieser Vers 37. Und der lautet: Philippus sagte, wenn du von ganzem Herzen glaubst, kann es geschehen. Der Eunuch antwortete, also der Kämmerer: Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Also schon 100 Jahre später ging es ohne dieses ausgesprochene Glaubensbekenntnis nicht mehr. Lukas selbst hielt das offenbar gar nicht für nötig. Er ist nicht so ängstlich. Da wird eben einer getauft, der diesen Wunsch hat. Er vertraut darauf, dass diese Frage aufrichtig gemeint ist, und er vertraut noch mehr auf Gott, dem dieser Mensch nun besonders anvertraut ist und dem er am Herzen liegt. Aber muss man nicht erst dann Menschen taufen, wenn sie eine klare Antwort auf die Bekenntnisfrage geben können, wenn sie den christlichen Glauben aktiv bejahen können? Nun, ich glaube, dass das, was wir heute tun, um das mal zu relativieren zu dem, was ich eben die ganze Zeit so sage, nicht wirklich falsch ist. Eine aktive Bejahung des christlichen Glaubens schon gar nicht. Ich persönlich finde es total in Ordnung, dass vor einer Taufe ein Taufgespräch stattfindet. Es ist schon gut, dass jeder, der einen Bund, eine Art Vertrag, ist das ja, mit Gott eingeht, und das ist ja die Taufe, dass er weiß, worauf er sich dabei einlässt. Und die richtige Reihenfolge im Neuen Testament bedeutet, das ist für mich auch eindeutig, erst Glaube, dann Taufe. Das ist, denke ich, in dieser Gemeinde auch klar. Und ich denke, auch wenn es im alten Text nicht von Lukas so explizit aufgeführt wird, die Predigt des Philippus über die vom Kämmerer gelesene Textstelle aus Jesaja, die hat den Kämmerer von der Wesenheit Jesu als Gottes Sohn überzeugt. Und die hat seinen Glauben an ihn geweckt, den Glauben an ihn als seinen persönlichen Heiland, den Versöhner mit Gott, den, der seine Schuld getragen hat. Der Kämmerer verlangt ja nach der Taufe, obwohl in dem Lukas-Text gar nichts vorher davon von dieser Taufe erläutert wird. Will sagen, da ist im Wagen wohl noch sehr viel mehr gesprochen worden als das, was Lukas uns hier mitteilt. Lukas reduziert die Erzählung auf den Kern, das Wesentliche. Da wird einem das Evangelium erklärt und daraufhin will der sich taufen lassen. Mehr braucht es nicht. Formalitäten sind hier unwichtig. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist bei unserer Taufe im Stausee, die wir normalerweise so durchführen. Ich frage auch immer, ob da jemand noch bereit ist, sich ganz spontan taufen zu lassen. Und es ist tatsächlich schon mal vorgekommen, dass das passiert ist. Die Uli ist aber nicht da. Ein weiteres. Unser Kämmerer befand sich ja auch in einer gewissen Ausnahmesituation. Es war sozusagen seine letzte Gelegenheit. Er war auf der Heimfahrt und er ist nicht in eine Gemeinde gefahren. Er war ja ganz allein mit seinem Glauben. Eine Gemeinde bei ihm zu Hause gab es nicht. Er konnte nicht in eine Gemeinde hineingetauft werden, wie wir das so immer schön sagen. Sonst ist das ja so im Neuen Testament üblich. Halten wir also fest, bei Lukas gilt der Grundsatz, Gott nimmt jeden, wie er ist. Mit Fehlern und Sünden, mit starkem oder schwachem Glauben, mit guten oder schlechten Leistungen. Jeder, der es nur will, der kann bei Gott zu Hause sein. Und eigentlich braucht es dazu auch nicht mal eine Taufe. Sie ist nicht heilsnotwendig. Aber es ist einfach so, Gott will das von uns als eine Antwort auf sein Liebesangebot, das er uns anbietet, ja. Und warum will Gott die Taufe von uns oder vom Kämmerer? Warum musste der Kämmerer überhaupt noch getauft werden? Das ist mein zweiter Punkt. Der Kämmerer ist im Gespräch mit Philippus auf Christus gestoßen. Er hat ihn für sich als Orientierung anerkannt. Musste er denn da wirklich extra nochmal getauft werden? Zweifellos steht Gott über der Taufe. Wir wissen das zum Beispiel vom Schächer am Kreuz, der keine Chance mehr hatte, getauft zu werden. Dennoch sagt Jesus, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und allein die Glaube rettet, hat Martin Luther mal erkannt, nicht die Taufe. Aber wir sind ja nun mal Menschen, die nicht nur der Geist, sondern auch der Leib sind und die darum auch leibliche Zeichen brauchen. Beispiel, wenn einer zu seiner Freundin sagt, ich liebe dich, so wird sie darüber sehr glücklich sein, gehe ich mal davon aus, wenn sie das auch erwidert. Aber der Kuss muss auch noch dazu kommen. Darum schenken wir uns ja gegenseitig auch etwas zum Geburtstag oder zu Weihnachten, um zu zeigen, dass man sich gern hat, dass einem der andere lieb und teuer ist. Dazu sind keine teuren Geschenke nötig. Die Liebe wird durch das Schenken nicht größer, aber sie wird fassbar. Ich habe mal eine für mich sehr ergreifende Geschichte gehört von zwei Menschen, die sich lieb hatten und die sehr arm waren. Sie war eine schöne Frau mit langen blonden Haaren und er war ein stattlicher Mann, der eigentlich nur eine Uhr hatte, eine goldene Uhr, die er geerbt hatte. Und dann kam Weihnachten und sie hatten nichts, was sie einander schenken konnten. Was hat sie gemacht? Sie ist zu einem Friseur gegangen, hat sich die Haare abschneiden lassen und hat für das Geld eine Uhrkette gekauft. Und was hat er gemacht? Er hat seine Uhr verkauft und hat einen Haarschmuck gekauft. Wisst ihr, was ich meine? Das Zeichen der Liebe ist nötig. Nein, eigentlich ist es nicht nötig, aber es ist einfach schön, das deutlich machen zu können. Und es wird sehr viel greifbarer dadurch. Wir Menschen leben nicht nur von schönen Worten. Mögen Worte noch so schön, so groß, so edel sein, sie suchen immer nach Bestätigung. Sie suchen nach Unterstreichung in sichtbaren Handlungen, nach Zeichen für ihre Wahrhaftigkeit. Und darum, glaube ich, will Gott als ein Zeichen von uns die Taufe, auch als ein Zeichen, dass wir ihm gehorsam sein wollen. In der Taufe geschieht ja nichts, was nicht auch schon in den Worten von der Erlösung durch Jesus Christus gesagt wäre. Die Worte werden nur umgesetzt in eine sichtbare, zeichenhafte Handlung. Weil eben der Mensch nicht nur Verstand ist, im Gegenteil, und das ist jetzt gar nicht mal fies gemeint, der Verstand ist nur ein kleiner Teil dessen, der einen Menschen ausmacht. Er besteht auch aus Fleisch, er besteht aus Sinnen, Empfindungen, Gefühlen, die auch alle etwas abkriegen wollen von dem, was mich angeht. Darum taufen wir. Und darum möchte Gott, dass wir ihm gehorsam sind, wenn wir zum Glauben an ihn gekommen sind. Darum sollen wir uns taufen lassen. Für mich ist das unzweifelhaft. Auch der Kämmerer war ein Mensch aus Kopf und Fleisch, Herz und Seele, wie immer wir es auch nennen wollen. Und auch er brauchte ein sichtbares Zeichen dafür, von Gott angenommen zu sein. Er wusste es aus dem Text, klar, aber die Worte des Philippus allein genügen manchmal nicht. Und darum sind wir getauft, darum taufen wir. Dieses Zeichen ist so beweiskräftig, dass es dann sogar eine Urkunde darüber gibt. Ihr kennt das, das überreichen wir sogar häufig an der Taufstelle direkt, sozusagen eine Urkunde, getauft am mit einem Taufvers, ein Datum und die Unterschrift von der Gemeindeleitung. Warum? Ich glaube, das kann wichtig sein in Zeiten von Lebenskrisen, dass ich dann, ich sag's mal so einfach, an die Wand gucke, diese Urkunde an der Wand sehe und mich darauf besinne, ja, es ist wahr, Gott hat sich zu mir gestellt, ich habe mich zu ihm gestellt, wir beide sind einen Bund eingegangen und Gott wird diesen Bund nicht verraten. Ich kann mich an ihm festhalten. Das ist nach meiner Ansicht auch der Grund, zum Beispiel, warum wir das Abendmahl feiern. Auch das ist ein Zeichen für alle Sinne. Wir kauen und schlucken und riechen und sehen und schmecken und trinken. Gott ist für uns da, spüren wir damit. Auch ohne Abendmahl ist er natürlich da. Aber so begreifen wir es ganz einfach besser. Und das ist ganz wörtlich gemeint, das mit dem Begreifen an dieser Stelle. Der dritte Punkt, und das ist vielleicht das Schönste an der ganzen Geschichte, und er zog seine Straße fröhlich. Der Kämmerer hatte Gott körperlich zu spüren bekommen. Er hat, als ihm angeboten wurde, Gottes Zeichen ohne Umschweife angenommen. Und da packt ihn eine wie selbstverständliche Fröhlichkeit. Und diese Fröhlichkeit meint nicht das breite Grinsen der Besserwisser, meint auch nicht das Gelächter der Überlegenen, meint auch nicht das selige Lächeln von Leuten, die mit dieser Welt schon abgeschlossen haben. Nein, es ist eine ganz eigene Art von Humor, von Freude, eine innere Unbefangenheit, ein unumstößliches Vertrauen auf Gott. Wahrscheinlich ist es die begreifliche Freude darüber, ich bin mit meinem Gott im Reinen. Ich habe ihn gehört, ich habe ihm geantwortet und ich war gehorsam. Er segnet mich, er antwortet auf meinen Gehorsamsschritt der Taufe mit tiefem Frieden und tiefer innerer Freude. Und ich möchte behaupten, das erlebt jeder, der aus dem Wasser raussteigt, dass er diese tiefe innere Freude hat. Deutlich wird das, diese Freude, vielleicht im 139. Psalm. Das ist so ein Beispiel für unbedingtes Gottvertrauen, das den Getauften versprochen ist. Ich lese diesen Psalm mal in einer Fassung von Lothar Zenetti. Ich kenne den nicht, aber er wird so zitiert. Herr, ja, du kennst mich genau. Du liebst mich und blickst zu mir hin. Wo ich auch bin, was ich auch denke, erkennst du. Wohin ich gehe, was ich tue, alles weißt du. Steig ich zum Höchsten der Himmel, tief in der Erde, auch da bist du mir nah. Flög ich dem Morgenrot nach, über Meere nach Ost oder West, du hältst mich fest. Manchmal, da gehe ich ins Dunkel, versteck im Finsteren mich, doch du siehst mich. Du hast mein Inneres gebildet, immer hast du mich gesehen und kannst verstehen. Du bist mein Atem, mein Leben, nichts ist verborgen vor dir, du bist bei mir. Das ist die Erfahrung, die jemand macht, wenn er sich auf dieses Versprechen, das Gott einem gibt, ich bin bei dir alle Tage bis an das Ende dieser Zeit, verlässt. Tiefe Fröhlichkeit und Freude nach der Taufe ist das eine. Im Neuen Testament kommt manchmal noch in anderen Berichten anderes dazu. Auf alle Fälle immer wieder diese Heilsgewissheit und deshalb, wie gesagt, auch dieses Taufzeugnis, falls man da wieder mal ins Fragen kommt. Heilsgewissheit ist das eine. Ich kann sicher sein, Gott steht auf meiner Seite. Manchmal gibt es dann auch noch besondere Geschenke, Gaben des Heiligen Geistes als Taufgeschenke von Gott. Das ist immer etwas Wunderbares. Passiert nicht immer, aber manchmal eben doch. Wie geht's weiter? Vom Kämmerer haben wir nie wieder was gehört. Man sagt allerdings, dass die koptische Kirche auf ihn zurückgeht. Ich glaube, die ist es, ne? Ja. Das ist auch nicht klar, aber das ist vielleicht eine gescheite Erklärung für das Ganze. Und diese Kirche gibt's nach 2000 Jahren immer noch. Was ist mit dem Kämmerer weiter passiert? Was in seinem Leben auch geschehen sein mochte, ob er als Minister entlassen wurde, ob er Streit mit seiner Familie oder Sorgen hatte, ob er Angst vor Krieg hatte oder in Hungersnot gefallen ist, all das wissen wir nicht. Aber eins wissen wir. Die Gewissheit, Gott ist bei ihm gewesen. Und das gilt für alle, die sich aus gläubigen Herzen taufen lassen. Alle, die an Jesus Christus glauben, den Sohn Gottes. Amen.